Heute ist so der vorletzte Teil unserer Reihe zum Vater unser Gebet. Und das Vater unser Gebet ist nicht nur, und das habe ich, diesen Satz habe ich jetzt jedes Mal gesagt, das Vater unser ist nicht nur eines der berühmtesten Gebete der Welt, sondern es ist auch das Gebet, von dem Jesus sagt, so sollt ihr beten. Ich dachte, vielleicht kann es eine von euch noch so im Kopf. Wir sind jetzt so an dem Vers angelangt, in dem Jesus Gott bittet, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist das Thema heute. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wir fangen einfach direkt an mit dem Spannendsten, finde ich, so in diesem Vers. Das Spannendste ist das Böse. Was ist das überhaupt? Was ist das Böse? Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann merken wir so, wir finden so ganz unterschiedliche Wörter, die immer wieder so auftauchen, die auch so Böses beschreiben. Da gibt es so den Begriff Sünde, das irgendwie was beschreibt, was irgendwie so am Leben vorbeigeht, so eine Zielverfehlung. Dann gibt es auch Begriffe so wie Teufel, Dämonen, Mächte und Gewalten. Dann gibt es das Wort Fleisch, das irgendwie auftaucht an einer Stelle, was auch irgendwie so Böses beschreibt. Und so manche so Worte, die so Böses an sich beschreiben, andere, die einfach nur in der Lage sind, irgendwie Böses zu tun. Aber ich schätze mal davon, dass die meisten, die Begriffe, die ich gerade genannt habe, vielleicht so Begriffe sind, die mit deinem Alltag jetzt nicht so viel zu tun haben. Ich würde so zusammenfassen, einfach sagen, so Böses ist irgendwie alles, was so dem Leben entgegensteht. Also alles, was uns irgendwie so niederdrückt, was uns auch unfrei machen kann. Joni hat es gerade auch so gesagt, so manchmal ist es Krieg, es ist aber auch Krankheit, es ist irgendwie Einsamkeit, es ist so Schuld von anderen, das war ja letzte Woche so Thema, so das, was andere mir antun. Manchmal aber auch das, was ich tue, worunter ich leide, aber auch andere leiden müssen. All das ist irgendwie böse, all das sind irgendwie Dinge, die so gegen das Leben stehen. Und ja auch irgendwie gegen das stehen, was Gott sich für uns wünscht. Und ich habe uns heute so einen Bibeltext mitgebracht aus dem Neuen Testament, den Paulus geschrieben hat, und wo es auch so um Böses geht. Und ich finde es total spannend, weil Paulus beschreibt es ganz gut, wie sich das für ihn so anfühlt manchmal, wenn er irgendwie mit dem Bösen konfrontiert wird. Und ich lese euch den Text mal vor, das steht im Römerbrief Kapitel 7. Und da schreibt Paulus, denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das treibe ich voran. Wenn ich aber gerade das tue, was ich selbst nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da ist wieder so dieses Wort Sünde, was irgendwie mit dem Bösen oft auftaucht, beim Bösen oft auftaucht. Ich entdecke also folgende Gesetzmäßigkeit. Also mir fällt Folgendes auf an mir selbst, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse nahe liegt. Und in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Also Paulus sagt so, ich freue mich eigentlich an dem Guten, aber in meinen Gliedern nehme ich auch ein anderes Gesetz wahr. Also irgendwie eine andere Macht. Und zwar ein Gesetz, das Krieg führt gegen das Gesetz meiner Vernunft, also gegen dem, was ich eigentlich tun will. Und mich gefangen nimmt durch das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann endet er mit, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Todesleib? Also wer wird mich erretten darin, dass ich irgendwie innerlich manchmal in diesem Krieg drin stecke, von dem Guten, was ich vielleicht tun will, was ich vielleicht sogar erkannt habe, aber irgendwie treibt es mich immer wieder dazu, auch Schlechtes zu tun. Und ich habe so drei Punkte, die ich so einfach drei Beobachtungen, die so mit Bösen in unserem Leben irgendwie zusammenhängen, die ich auch so in einem Text irgendwie wahrnehme und die ich irgendwie heute uns so mitgebe, um vielleicht auch so ein bisschen selber drüber nachzudenken, wo erlebe ich das auch, wo erlebe ich das in mir, wo erlebe ich das in meinem Umfeld. Und manchmal ist es ja auch hilfreich, wenn man Sachen so benennen kann, wenn man Sachen versteht und dann irgendwie ja so ein bisschen mehr so Handhabe hat. Das Erste, was mir irgendwie auffällt, was mit dem Bösen zu tun hat, ist, Böses ist irgendwie auch eine Macht. Und Paulus sagt so, dass er das wie so ein Gesetz wahrnimmt, also wie so eine Macht, die irgendwie ihn so gefangen nimmt, so erlebt er das auch. Und man könnte auch sagen so, Böses ist halt einfach, wenn Mensch halt Böses tut, aber Mensch kann ja auch Gutes tun. Und das stimmt ja auch. Und dann hört sich das manchmal so an, als wäre das wie so eine freie Entscheidung, so nach Lust und Laune. So, heute nehme ich die blaue Tasse und nicht die rote Tasse. Ich könnte ja auch die rote nehmen, so. Aber so einfach scheint das nicht zu sein. Es scheint irgendwie auch, ihn ja so gefangen zu nehmen, den Paulus. Und ich kenne das von früher, wenn ich so Filme geguckt habe. Ich glaube, ich gehört noch so zur letzten Person meiner Generation, die noch so Western-Filme geguckt hat irgendwie, als ich klein war. Und da war immer so die Frage, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse? Und es war relativ leicht, das irgendwie zu sehen, weil der Gute, der sah immer auch gut aus. Und der Böse, der hatte immer so eine Narbe im Gesicht oder so, und der hat einen Zahn gefehlt oder so, der hat auch nur schwarze Klamotten getragen. Also es war irgendwie klar. Aber warum der jetzt böse war oder gut, das hat mich nicht interessiert als Kind, sondern es war einfach nur klar, ah ja, das ist der Böse und das ist der Gute und gegen den bin ich und für den bin ich. Aber das ist ja nicht so, dass sich der Bösewicht gedacht hat, so morgens früh steht er auf und denkt sich so, ah ja, ich bin der Bösewicht heute. Das ist jetzt meine Rolle, das mache ich jetzt. Irgendeiner muss es ja machen. Sondern es ist immer, ja, irgendwie auch Dinge in unserem Leben, die an uns zerren. So manchmal spüre ich einen Ärger. Und mein Ärger ist auch manchmal ganz gut, aber manchmal treibt mein Ärger mich auch dazu, böse Dinge zu tun. Oder mein Ekel, meine Gleichgültigkeit anderen Menschen gegenüber, meine Überforderung in meinem Leben führen mich manchmal dazu, treiben mich manchmal dazu an, böse Entscheidungen zu treffen und Schlechtes zu tun. Also böse ist nicht einfach nur eine falsche Entscheidung oder so ein Handeln, das irgendwie Leuten schadet oder mir schadet, sondern böse ist immer noch irgendwie so eine Macht, irgendwas, was mich bewegt, was mich zieht, was mich lockt, was mich auch so ein bisschen treibt. Und das ist auch das, wenn Paulus das sagt, so, ich fühle mich irgendwie ausgeliefert einem Gesetz, das ich irgendwie nicht kontrollieren kann. Das ist auch, wenn andere mir Böses tun, dann bin ich ja auch manchmal einfach ausgeliefert. So, die Leute tun mir was an und ich bin irgendwie, ja, wie so einem Gesetz und bin ich irgendwie unterstellt. Also wenn du Gutes tun möchtest, dann musst du nicht nur einfach bessere Entscheidungen treffen, sondern du musst auch irgendwie damit rechnen, dass es irgendwie Widerstand gibt. In dir selbst oder auch um dich herum. Und das ist so das Zweite. Böses hat auch irgendwie so eine Widerstandskraft. Paulus beschreibt so sein Erleben auch, dass er so sagt, ich tue das, was ich selbst eigentlich gar nicht will. Also irgendwie ist da in ihm dieser Kampf. Und ich glaube, besonders diejenigen unter uns, die irgendwie vielleicht auch mal mit Suchterkrankungen zu kämpfen hatten oder noch haben, ich glaube, die checken das so am meisten. Ich habe auch als junger Mann habe ich aufgehört mit dem Rauchen und es fiel mir, glaube ich, wesentlich leichter als manchen anderen. Aber man lernt sich dann nochmal auch echt von der anderen Seite kennen, so dieser innere Konflikt. Was will ich, aber wozu treibt es mich? Und ich glaube, das Krasseste ist aber, wenn wir das noch nicht mal merken. Also wenn ich denke, ich tue das Gute, aber eigentlich tue ich das, was anderen und mir schadet. Ich musste irgendwie so dran denken, hatte ich letztens nochmal was zu gehört, dass früher ja auch so LehrerInnen so Kinder auf die linke Hand geschlagen haben, wenn sie mit links geschrieben haben. Damit sie mit rechts schreiben, weil die LehrerInnen gedacht haben, ah ja, mit rechts schreiben ist gut, mit links schreiben ist schlecht. Also die dachten irgendwie, sie tun was Gutes, aber in Wirklichkeit haben sie, ja, Kinder eigentlich traumatisiert. So. Und deswegen ist es, merke ich auch bei mir selber, immer wieder wichtig, so demütig zu sein und zu wissen, ich brauche manchmal auch diese Korrektur, so von außen. Ich brauche Menschen um mich herum, auch in dieser Gemeinde, auch in meiner Kleingruppe oder so, die auch in mein Leben reden dürfen und die mir auch sagen dürfen, wenn ich irgendwie gerade anderen um mir selbst schade und es vielleicht gar nicht wahrnehme. Und auch Gott irgendwie gegenüber diese Haltung zu haben und zu sagen, hey Gott, du darfst mich korrigieren. Zeig mir das, wo ich Schaden anrichte, auch bei anderen Menschen. Und da steckt voll auch die Predigt von vor 3 Wochen drin, die ich gehalten habe, zu den Mächten und Gewalten. Also ja, es gibt irgendwie, Paulus nennt das wie so ein Gesetz, das so in seinen Gliedern wohnt, ja, das irgendwie auch manchmal ihm so, ja, Widerstand leistet gegen das, was er eigentlich will. Und das Letzte, was ich uns so zum Bösen mitgeben will, ist, das Böse hat auch so eine Verstellungskunst. Und das steckt jetzt nicht direkt in diesem Bibeltext drin, den Paulus da geschrieben hat, weil Paulus ist ja der Meinung, er hat sehr gut verstanden, was das Gute ist und was das Böse ist. Es gibt aber auch eine andere Stelle, wo Paulus was anderes sagt, zwar in einem anderen Brief, im 2. Korintherbrief, den er schreibt, da sagt er, der Satan selbst, also die Figur in der Bibel, die eigentlich so dem personifizierten Bösen so am nächsten kommt, der Satan selbst, der tarnt sich als Engel des Lichts. Also irgendwie, wenn man mit Bösem zu tun hat, dann kann das manchmal echt so undurchsichtig sein. Man weiß vielleicht gar nicht so genau, ja. Weil wir Menschen auch manchmal gut dabei sind, irgendwie Dinge schön zu reden oder Sachen auch zu tarnen. Und Licht kann ja eigentlich was Gutes, das ist warm, das ist irgendwie, das bringt Leben. Aber es kann einen auch so ein bisschen blenden, wenn man so direkt reinguckt. Und man sieht vielleicht nicht alles so klar. Und das steckt da auch irgendwie so drin. Manchmal ist es so, dass Menschen so Verachtung zeigen und tun so, als wäre das Liebe. Oder Krieg verkaufen, aber sagen, ja, das ist Frieden. Oder das brauchen wir, um Frieden zu haben. Und das ist ja auch voll das, was Joni gerade gesagt hat, so mit diesem, keine Ahnung, manchmal schaut man in die Welt und denkt sich so, was ist denn jetzt eigentlich richtig, was ist jetzt eigentlich falsch? Und ich habe uns ein Zitat mitgebracht von einem Pastor aus den USA, Walter Wink heißt der. Das Zitat ist aus den 80er Jahren, mitten aus dem Kalten Krieg, und ich lese das mal vor. Er schreibt: Ich bin mir der Gefahren bewusst, Dinge zu schnell als satanisch zu bezeichnen. Doch gibt es einige Übel, die zu schrecklich sind, um anders bezeichnet zu werden. Und etwas richtig zu benennen, das kann uns manchmal helfen, es im richtigen Licht zu sehen. Also nicht in einem Licht, das uns blendet, sondern in einem Licht, das so uns zeigt, wie es wirklich ist. Und dann weiter sagt er, wenn wir beispielsweise das nukleare Wettrüsten als satanisch bezeichnen, erkennen wir, dass der Kampf nicht zwischen der Regierung in Washington und der Regierung in Moskau stattfindet, sondern dass beide auf derselben Seite stehen. Also er sagt damit, die Frage ist nicht, welcher Cowboy ist gerade der Gute, welcher ist der Böse. So. Auf wessen Seite muss ich sein und gegen wen muss ich kämpfen? Sondern die Frage ist, was steht gerade gegen das Leben? Und was steht gerade für das Leben? Und in dem Fall sind beide auf der Seite des Todes. Das ist das, was Walter Wink sagt. Und ich finde das total erhellend manchmal. Auch im Alltag, wenn Sachen so chaotisch sind und man weiß nicht genau, so manchmal hat man ja auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber wenn man so Nachrichten sieht, dass man dann auch immer irgendwie eine Meinung haben muss. Aber zu sagen so, nee, ich lasse das auch manchmal so stehen und darf auch einfach dabei bleiben, zu fragen, so was bringt Leben oder was steht auch dem Leben entgegen. Und ich glaube auch, dass es für unseren Alltag so im Kleinen auch das Gleiche ist, ja. Wenn man sich so hinreißen lässt manchmal bei Diskussionen, sich so verstrickt, ohne Dinge so beim Namen zu nennen, so diese ganzen Ja-Abers im Alltag so, ja, aber es ist doch eigentlich auch so und ja, aber da ist doch hier das. Manchmal das Ja-Aber beiseite lassen, einfach die Dinge vielleicht auch so beim Namen nennen, die nicht in Ordnung sind. So, jetzt habe ich euch ganz viel erzählt, was alles so mit Bösem so zusammenhängt, mit dem, was auch manchmal so gegen das Leben steht, mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir auch selber auch tun, an uns selber oder auch an andere. Und jetzt macht Jesus in deinem Vater unser was Besonderes. Er betet, erlöse uns von dem Bösen. Und da würde ich sagen, ja, Halleluja, das ist ja nachvollziehbar für uns alle, ja. Das, was dem Leben entgegensteht, das, was so Widerstand leistet gegen das Leben, gegen das Gute, das, was sich auch manchmal tarnt, so bitte Gott, erlöse uns davon. Und dem gegenüber stellt Jesus dann das, führe uns nicht in Versuchung. Also anstatt uns in Versuchung zu führen, bitte erlöse uns von dem Bösen. Also bitte erlöse uns von dem Bösen, was wir da draußen so erleben, in unserem Leben. Ja, das, was uns niederdrückt, was vielleicht auch tödlich ist, was unser Leben eng macht, was uns irgendwie Luft nimmt, was auch so Beziehungen, die wir haben, gefährdet. Aber anstatt einfach bei dem Bösen zu bleiben, da draußen, und so ein bisschen so selbstgerechte Haltungen zu haben, so, ah ja, das hat ja nicht unbedingt was mit mir zu tun, stattdessen startet Jesus mit dem, was unbedingt was mit dir und mir zu tun hat, nämlich mit dieser Situation, die auch Paulus da beschreibt, nämlich das Böse, das eigentlich uns versucht, das Böse, das uns dazu bringen möchte, auch Böses zu tun. Das Böse, was uns manchmal auch so treibt, was sich so an uns heftet eine Zeit lang und was auch so um uns kämpft manchmal. Und in dem Gebet steckt voll so, erlöse uns von dem Bösen, unter dem wir leiden. Ja, das ist auch so. Aber erlöse uns auch von dem Bösen, das uns verführt, das uns versucht, auch Böses zu tun und auch irgendwie uns da ja einzureihen. Also führe uns nicht in Versuchung, heißt, lass dich nicht locken vom Bösen. So, lass dich nicht einlullen, lass dich nicht hypnotisieren, lass dich nicht beschwatzen von dem, was gegen das Leben steht, sondern erlöse uns von dem bösen Gott. Also Jesus betet hier sozusagen zuerst gegen das Böse, das uns selbst verleitet, Böses zu tun. Und vielleicht so erinnert euch das auch, wenn ihr letzte Woche da wart, an die Predigt von letzter Woche. Da habe ich auch ein Zitat gebracht von Paulus. Er hat viele gute Sachen gesagt. Und zwar den Satz, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also lass dich vom Bösen nicht verleiten, selber Böses zu tun, sondern halte dich an das Gute. Egal was kommt. Und heute ist ein besonderer Tag. Jasmin hat es schon so gesagt, heute ist Weltfrauentag oder feministischer Kampftag, je nachdem, wie du ihn nennen möchtest. Und tatsächlich hat es auch was zu tun mit diesem Vers heute. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da gebe ich weiter an Jojo.
Vor genau 2 Jahren habe ich noch beim Gemeindejugendwerk unserer Gesamtkirche gearbeitet. Ich war dafür Social Media zuständig und habe auf dem Account des GJWs ein Video, ein Reel gepostet, in dem ich die Menschen gefragt habe, feiert deine Gemeinde eigentlich den Weltfrauentag? Und nicht alle Menschen, die dieses Video gesehen haben, also ich habe da auch ein bisschen erklärt, warum aus meiner Perspektive es wichtig ist, über den Weltfrauentag zu sprechen, auch in Kirche, fanden das so gut. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ein bisschen irritiert darüber sind, über diese Frage, feiert deine Gemeinde eigentlich den Weltfrauentag? Was hat denn Kirche, was hat Gemeinde damit zu tun? Und warum jetzt heute in dieser Predigt darüber sprechen? Der erste internationale Frauentag wurde am 19. März 1911 nicht nur in Deutschland, sondern damals auch in Österreich, Ungarn, Dänemark und der Schweiz begangen. Und 10 Jahre später erst wurde er vom 19. auf den 8. März verlegt, was bis heute das Datum für den internationalen Frauentag ist. Und damals entstand der Frauentag 1911 als Initiative für den Kampf um Gleichberechtigung. Es ging damals um das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Und jetzt, heute, 115 Jahre später, gehen immer noch Frauen und Männer auf die Straße, um für Gleichberechtigung, zum Beispiel bei Jobchancen, bei Bezahlung, gegen Unterdrückung von Frauen und Frauenfeindlichkeit zu kämpfen. Ich glaube, dass wir nicht über das Böse sprechen können am Internationalen Frauentag, ohne auch über das Patriarchat zu sprechen. Und es ist so ein schlimmes Wort, vielleicht triggert dich das, vielleicht möchtest du direkt abschalten, aber ich bitte dich, bleib bei mir. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Und vielleicht ist es schlimmer, als es sich anhört. Aber es wird jetzt nicht so schlimm, wie das Wort sich anhört, das wollte ich sagen. Was ist das Patriarchat eigentlich? Es ist so ein Unwort vielleicht für manche schon inzwischen. Es kommt aus dem Griechischen, heißt Vaterherrschaft. Und die Definition ist, das Patriarchat ist ein strukturelles Gesellschaftssystem, in dem Männer die dominanten Positionen in Politik, in Wirtschaft und in Familie einnehmen. Und es basiert auf der systematischen Bevorzugung von Männern und der Benachteiligung von Frauen sowie anderen Geschlechtern. Und dieses System prägt Normen, Werte und Machtverhältnisse, die oft zu geschlechterspezifischer Gewalt führen. Das ist die offizielle Definition, die man so im Internet findet. 2023 war ich im Mai auf einer christlichen Konferenz für Leiterinnen und Leiter und dort in einem Seminar, wo die Theologin und Autorin des Buchs, das einen langen Titel hat, das Buch, das sie geschrieben hat, heißt Besser zusammen, wie Männer und Frauen die Spaltung heilen und zusammenarbeiten, um die Zukunft zu transformieren. Die Autorin heißt Danielle Strickland, eine Theologin, Pastorin, die ich sehr schätze und liebe. Sie hat in diesem Interview, das war so ein Panel, wo verschiedene Menschen gesprochen haben, gesagt, ihrer Meinung nach ist das Patriarchat das direkte Ergebnis des Sündenfalls. Und ich fand das damals eine richtig krasse Aussage, weil ich vor allen Dingen in einem eher freikirchlichen geprägten Kontext, wo die Menschen oft nicht so feministisch unterwegs sind, sowas noch nie gehört habe. Was bedeutet das, wenn Danielle Strickland sagt, das Patriarchat ist das direkte Ergebnis des Sündenfalls? In der Bibel, im Genesis, das ist das erste Buch Mose, lesen wir die Geschichte von Adam und Eva, die im Garten Eden leben. Und dann lesen wir vom Sündenfall. So nennen wir ihn. Und durch den Sündenfall, das lesen wir in der Bibel, kommt das Böse in die Welt. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass Adam und Eva den Garten Eden, den Ort, in dem alles so ist, wie Gott es ursprünglich sich gedacht, ausgedacht und geplant hat, dass sie diesen Ort verlassen müssen. Diesen Ort, der wie im Himmel oder vielleicht sogar der Himmelort ist. Und das ist ja unser Jahresthema, wie im Himmel. Diesen Ort müssen sie verlassen. Und was passiert dann? Es wird dort beschrieben, was das Ergebnis davon ist, was es ganz praktisch für Adam und Eva bedeutet. Und es wird dort beschrieben, dass es bedeutet, dass der Mann über die Frau herrscht. Was heißt das? Das heißt, es gibt ab diesem Zeitpunkt mehr keine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau. Kein Miteinander gleichberechtigt unterwegs sein. Und Danielle Strickland in ihrem Buch und auch in dem Talk, wo ich sie gehört habe, stellt diese These auf, dass sie sagt, das ist nicht das, wie Gott sich's gedacht hat, sondern Himmelsperspektive, wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat, ist, dass wir als Menschen unabhängig von unserem Geschlecht auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind. Und wie im Himmel kann es erst sein, Reich Gottes, das ist ja das, was wie im Himmel ist, kann erst wieder sein, wenn das wiederhergestellt ist. Wenn wir ohne Ausnahme miteinander unterwegs sind, gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und ich finde es so wichtig, in Kirche darüber zu sprechen, weil wir können in die Welt schauen als Christinnen und denken, wir haben es richtig verstanden. Und wir haben alle diese Bilder vor Augen, warum wir, glaube ich, wissen, dass es auch heute noch wichtig ist, darüber zu reden, wie viele Männer mit Frauen umgehen. Giselle Pellicot ist was gerade so viel in den Medien ist, die Epstein-Files, aber auch wenn wir jetzt in die Kriegsgebiete schauen, die Frauen von Rojava und all diese Themen, wo wir sehen, dass es auch heute im 21. Jahrhundert Frauen aufgrund ihres Geschlechts schlecht geht und sie unterdrückt werden. Aber die Wahrheit ist, dass auch wir als Kirche, und deswegen ist es wichtig, an einem Tag wie heute, wenn wir über das Böse reden, uns diese Frage stellen müssen, wo gehören wir da rein? Und in meinem Studium habe ich meine Bachelorarbeit gedacht, dass es eine ganz tolle Idee wäre, über Menstruation zu schreiben, weil das irgendwie ein Thema war, was mich interessiert hat. Und in meiner Forschung habe ich ganz viele Sachen rausgefunden, die mich wirklich erschrocken haben über die Kirchengeschichte. Nämlich, dass Frauen aufgrund ihrer Menstruation ganz, ganz lange nicht beim Abendmahl teilnehmen durften. Einfach, weil sie Frauen waren und weil sie menstruiert haben. Und Kirche hat im Laufe der Jahre und wir denken da an die großen Kirchen, aber an die katholische Kirche, wo Frauen bis heute nicht lehren dürfen, aber auch die kleinen Kirchen, immer wieder Entscheidungen getroffen oder Männer haben Entscheidungen getroffen, die Frauen systematisch aus dem sakralen Raum aus Kirche ausgeschlossen haben. Und die sie bis heute oft leider nur in die Ecke stellen von, nur weil heute Weltfrauentag ist, um diese ganzen Wörter zu bedienen, Care-Arbeit machen. Bis heute ist es statistisch immer noch so, dass in Kirche 70% der ehrenamtlichen Frauen sind. Dass aber weit mehr Prozent als 70 der hauptamtlichen Männer sind. Und da bedienen wir als Kirche eine Sache, und zwar, dass wir davon ausgehen, dass Frauen sich kümmern und dass die Männer die sind, die Ahnung haben und die denken. Und Danielle Strickland, als eine von vielen Menschen, die sagt, dieses Ungleichgewicht, da ist was Böses, das unsere Welt prägt und was aber darüber hinausgeht, dass Männer und Frauen ungleich behandelt werden. Die davon ausgeht zu sagen, dieses Ungleichgewicht, das schlägt Wellen, die eine Not und das Böse, eine Ungerechtigkeit in unserer Welt multiplizieren, die über uns selbst hinausgeht. Und viele oder einige Menschen gehen auch davon aus oder stellen diese These auf, dass wenn wir gleichberechtigt miteinander unterwegs sind, auf Augenhöhe, dass wir dann als Menschen nicht nur dafür sorgen, dass es Frauen besser geht, sondern dass es allen Menschen in dieser Welt besser geht. Wir haben über das Böse gesprochen. Janik hat über das Böse gesprochen. Wie sieht das aus? Was bedeutet das? Und heute ist Weltfrauentag. Ich sage feministischer Kampftag, weil ich Feministin bin, aber vor allen Dingen auch, weil ich glaube oder weil es für mich an diesem Tag nicht darum geht, dass ich als Frau mehr Rechte habe, sondern dass diese Welt sich zu einem besseren Ort verändert, an dem es allen Menschen besser geht, an dem weniger Krieg ist, weniger Ungerechtigkeit ist, Menschen, die marginalisiert sind, Menschen, die nicht so viel Rechte haben als andere, nicht permanent übersehen werden. Darum geht es an diesem Tag. Es ist ein Tag, der genau das anstrebt, was dieser Satz des Vaterunsers hat, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade in Kirche darüber zu reden, weil wir oft denken, dass wir es schon lang verstanden haben. Und die Wahrheit ist, dass wir immer noch von Jesus lernen können. Jesus, der in der Zeit, wo Menschen nicht mit Frauen zu tun haben, wo im jüdischen Kontext oft das Gebet gesprochen wurde, Gott, bitte lass mich, danke, dass du mich nicht als Frau hast auf diese Welt kommen lassen. Das war ein Gebet, das in dieser damaligen Zeit gebetet wurde. Als Mann zu Frauen gegangen ist, sich ihnen angenommen hat und genau das getan hat, versucht hat, das Böse in der Welt zu überwinden mit guten Taten. Und ich wünsche uns das, ich wünsche das mir und dir, dass wir das erleben, dass das Böse in dieser Welt überwunden wird. Und vielleicht bist du eine Frau und du fühlst dich da rein und vielleicht bist du Mann und du hast Kinder, die weiblich sind oder eine Ehefrau, aber vielleicht auch nur für dich. Es ist dir ein Anliegen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Mir geht's, oder für mich ist es manchmal sehr herausfordernd, auch als Person in Kirche. Mir wurde gesagt, dass ich als Frau nicht predigen darf schon oder dass ich in Kirche nichts verloren habe. Aber selbst wenn das nicht stattfindet, dann schaue ich in diese Welt und ich sehe eine Ungerechtigkeit und ich sehe oft auch in Kirche, dass Menschen Macht missbrauchen. Und tatsächlich sind es voll oft Männer. Und ich möchte heute Morgen gar nicht hier stehen und sagen, ja, Männer sind schlecht, sondern ich möchte mit Danielle Strickland gehen, die sagt, alleine sind wir auf der Verliererseite. Aber das, was Gott sich gedacht hat, ist, dass wir zusammen unterwegs sind, gleichberechtigt, miteinander und dass wir so das Schlechte überwinden können in dieser Welt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du zu den großen Kirchen schaust, wo wir gerne hinschauen, die die coolen großen Lobpreisteams haben, die großen Leiter, die die tollen Predigten halten, die wir uns auf YouTube anschauen, die die vielen Follower auf Instagram haben. Und du hast, wie ich, in den letzten Jahren gemerkt, dass nach und nach diese Menschen unglaubwürdig werden, weil sie fallen, weil sie schlechte Entscheidungen treffen, weil sie tatsächlich Menschen sexuell missbrauchen, weil sie lügen, weil sie Finanzen missbrauchen. Und du fragst dich, wo ist der Gott und wie passt das zur Kirche? Und bei dieser Theologin und Pastorin Danielle Strickland zu bleiben, die sagt, ja, das ist, weil Männer alleine in Machtpositionen sind. Und weil es eben nicht so ist, wie Gott sich's ursprünglich gedacht hat. Weil Gottes Plan war nie, dass das eine Geschlecht oder das andere alleine entscheidet und alleine leitet und alleine in eine Richtung geht, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Von dem Ungleichgewicht profitieren immer Menschen. Und wenn ich uns so anschaue, stelle ich die These auf heute früh, dass wir alle Menschen sind in dem Land, in dem wir leben, aufgrund unserer Hautfarbe, aufgrund unseres Geschlechts, die wir profitieren davon, dass andere Menschen leiden. Wir profitieren vom Bösen in dieser Welt. Und das ist die allergrößte Versuchung. Als Person, die christlich erzogen und aufgewachsen ist, habe ich immer gedacht, führe uns nicht in Versuchung ist, ich werde versucht, irgendwas zu tun, Sünde zu tun, irgendwas, was ich eigentlich nicht machen sollte, was verboten ist. Und ich muss darum beten, dass ich das nicht tue. Aber ich glaube tatsächlich, dass oft die größte Versuchung, der wir unterliegen, ist, nichts zu tun. Weil es bequem ist. Weil es uns eigentlich gut geht. Weil ich mich nicht für mich selber einsetze, sondern vielleicht für andere Menschen. Oft ist die größte Versuchung, nicht das Böse zu tun, sondern nichts zu tun und sich nicht einzusetzen, das Böse zu überwinden. Janik hat darüber gesprochen, was das Böse ist. Und vielleicht kannst du selber zusammenbringen mit ein paar Dingen, die ich gesagt habe. Dass uns das Böse oft als Versuchung begegnet. Aber die Frage ist ja am Ende, wie können wir das Böse überwinden? Wie geht das? Und ich habe uns nochmal diesen Bibeltext mitgebracht, den Janik schon gelesen hat. Und am Ende schreibt Paulus selbst, ich, elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Todesleib? Und vielleicht fühlst du das, wenn du gerade in diese Welt schaust, überall ist Krieg, es kommt immer näher. Überall herrscht Ungerechtigkeit an unserem Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in persönlichen Beziehungen, aber strukturell in unserer Welt. Und ich fühle mich so oft überfordert damit, dass gefühlt nur Menschen an der Macht sind, die die falschen Entscheidungen treffen permanent und ich darunter und die Welt darunter leidet. Und wir kommen nicht daraus. Wer wird uns erretten? Wer rettet uns? Paulus erzählt hier oder schreibt hier von sich selbst als Todesleib. Dieser Leib, der so oft ein Kriegsschauplatz ist für böse Mächte, von denen Yannick geredet hat, und den Guten. Wo ist da der Ausweg? Und Paulus selbst liefert nur zwei Verse später selbst die Antwort. Und zwar im nächsten Kapitel Römer 8, Vers 2, da heißt es, denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und heute in den Versen sind ganz viele so christliche Unworte, auch hier wieder. Ich lese es nochmal, denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir erleben Böses, du und ich, wir sind dem ausgeliefert. Das nennt Paulus das Gesetz der Sünde und des Todes, das ist das Böse. Aber Paulus setzt dem gegenüber ein anderes Gesetz, eine andere Macht, und zwar das des Geistes Gottes. Was kann das? In Jesus Christus spendet es uns Leben. Es befreit uns von dieser Macht des Bösen in dieser Welt, in unserem eigenen Leben. Es befreit von dieser Widerstandskraft. Es befreit von der Vorstellungskunst. All das, worüber Yannick vorhin gesprochen hat. Es befreit uns, Jesus Christus befreit uns von all dem, was gegen das Leben steht und gegen das, was uns Leben schenkt. Und das ist die Hoffnung, die wir als Christinnen und Christen haben. Und das mag total abstrakt und unlogisch klingen. Und für mich ist es manchmal auch so. Rein rational denke ich, okay, cool, was kann ich mir davon kaufen? Aber ich habe es erlebt in meinem Herzen. Wenn Jesus mir begegnet, dass da Hoffnung ist, Hoffnung über den Tod hinaus, Hoffnung, dass dieses Böse, was ich in dieser Welt sehe, dass es ein Ende hat. Hoffnung auf diese wie im Himmel Momente. Hoffnung auf dieses wie im Himmel, worüber wir reden. Und deswegen reden wir über das Vaterunser in den letzten Wochen und auch nächste Woche noch, weil ich das so stark finde, dass Jesus selbst sagt, das ist, wie ihr beten sollt. Und wenn du die letzten Wochen dabei warst und die Predigten gehört hast oder sie dir noch auf Spotify oder wo auch immer du Podcasts hörst, nachhörst, zu merken, dass dieses Gebet in jedem Wort, in jeder Phase sich wirklich ausstreckt danach zu sagen, das ist die Welt, die so voll ist vom Bösen, in dem wir leben, aber mit ganzer Kraft strecke ich mich aus nach diesem wie im Himmel Moment. Und ich bitte Gott und ich flehe Gott an und ich versuche, mich dafür zu öffnen, dass Jesus sagt, ja, wie im Himmel Momente zu spüren, zu erleben, das ist möglich in deinem Leben, in meinem Leben und in dieser Welt. Und deswegen haben wir diese Möglichkeit, weil Jesus am Kreuz gestorben und aber nicht nur gestorben, sondern wieder auferstanden ist. Das ist für uns das Symbol, die Geschichte, die Wahrheit, die Kraft hat und dagegen steht gegen das Böse. Und vielleicht hört sich das für dich alles total abstrakt an. Es ist eine Geschichte, die erzählt von einem Leben, in dem du nicht leiden musst unter dem Bösen und in dem du das erleben darfst. In dem Leben, in dem Heilung möglich ist, Heilung in deinen Beziehungen, Heilung von Einsamkeit. Ein Leben, in dem, ja, wie Paulus es nennt, du nicht länger Sklave von dem Schlechten sein musst. Und in dem du nicht mehr länger Opfer des Bösen bist, aber auch nicht mehr länger Täter oder Täterin. Gott eröffnet neue Möglichkeiten, neue Freiheit, neues Leben. Und deswegen ist Gott immer auch die richtige Adresse, wenn wir in diese Welt schauen und das Gefühl haben, dass wir nichts dem Bösen entgegensetzen können. Führe uns nicht in Versuchung, nicht das Böse zu tun, aber nicht auch einfach nichts zu tun, sondern Gott, erlöse uns von dem Bösen. Das ist genau das, was Gott will. Wenn Jesus selbst sagt, das ist das, wovon ihr Gott bitten sollt und könnt. Und das ist auch eigentlich der Höhepunkt des Vaterunsers. Das Letzte, was Jesus sagt, dass wir Gott bitten sollen. Und vielleicht kannst du damit so rational gar nichts anfangen, weil das irgendwie für dich am Ende des Tages nur Worte sind. Was für dich aber nicht nur Worte sind, sondern was du spürst, das ist die Ungerechtigkeit in dieser Welt, das nicht mit Menschen auf Augenhöhe sein, dass damit, dass Menschen Macht haben und Macht missbrauchen, dass Menschen dich ungerecht behandeln, dich nicht sehen, das, was nicht nur Worte sind, sondern was du spürst, sind diese Momente, wo du eigentlich das Gute tun willst, aber es irgendwie nicht kannst, obwohl du weißt, was das Richtige wäre, wo du dich danach sehnst, dich für das Gute einzusetzen und es auszusprechen, aber du schaffst es nicht. Und am Ende des Tages liegst du vielleicht heulend im Bett, weil das Böse dieser Welt so schwer wiegt und du dich so schwach fühlst. Und wenn das deine Realität ist, dann lade ich dich ein, heute vor Gott zu kommen. Jesus sagt, wir dürfen beten, dass diese Versuchung, Jesus sagt, dass wir das beten dürfen und dass wir das beten sollen. Und vielleicht ist es das Einzige, was wir tun können. Wenn wir in diese Welt schauen, an Tagen wie heute, in einer Woche wie dieser, zu beten, führe uns nicht in Versuchung, aber Gott, erlöse uns von dem Bösen. Lass uns wie im Himmel spüren und erleben. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich habe gerade erzählt, was Paulus geschrieben hat, dass diese Kraft, die dieser Macht des Bösen entgegensetzt wird, ist die des Geistes. Und die Bibel erzählt, dass die Geistkraft Gottes Gott ist, wie Gott in uns wirkt und zu uns spricht und uns verändert. Und ich glaube, dass du das spüren darfst. Diese Hoffnung, dass das Böse nicht siegt und nicht das letzte Wort hat in dieser Welt. Und wir wollen einen Moment haben der Stille, wo wir Geist Gottes einladen, wo du, da wo du bist, du weißt, was das Böse ist, worunter du leidest. Du weißt selbst, wo du das Böse tust, wo du nichts tust, wo du Opfer bist. Da darfst du Geist Gottes einladen. Heilige Geistkraft, du bist real. Das glaube ich und ich glaube, dass du stärker bist als das Böse in mir und in dieser Welt. Ich glaube, dass du Frieden bist und Liebe. Und ich glaube so sehr, dass du jeder einzelnen Person, die heute Morgen hier sitzt, begegnen möchtest. Und ich lade dich jetzt ein, Geist Gottes, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und wirkst, so wie du es möchtest.